Unterweisungen begleiten jeden Unternehmer, jede Unternehmerin und jede Führungskraft im Arbeitsalltag. Doch wer muss unterweisen und zu welchen Themen und vor allem wen? Was soll eine solche Unterweisung bewirken und wie gestalte ich sie so, dass sie bei den Beschäftigten ankommt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hörschutz der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Mein Name ist Eva Ebenhoch, ich arbeite in der Abteilung Kommunikation der BGHM. Mein heutiger Gast ist Thorsten Welz. Als Aufsichtsperson der BGHM ist er in den Betrieben vor Ort und berät in Sachen sicheres und gesundes Arbeiten. Er wird uns erklären, was es mit dem Thema Unterweisungen im Betrieb auf sich hat. Hallo Herr Welz, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Ebenhoch.
Herr Welz, beginnen wir ganz von vorn. Was ist eine Unterweisung?
Unterweisungen gehören zu den Grundpflichten jeder Führungskraft. Die Unterweisungen sind fester Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes und dienen der Vermittlung von Informationen, Weisungen und Fähigkeiten über sichere und gesunde Arbeit. Grundsätzlich hat jeder und jede Mitarbeiterin das Recht, regelmäßig unterwiesen zu werden. Das gilt auch für Kleinstunternehmen mit nur einem Mitarbeitenden. Ganz wichtig auch, dass Praktikanten, Auszubildende, Leiharbeitende alle vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen werden.
Was ist denn das Ziel von Unterweisungen?
Die Unterweisungen sollen Gefährdungen thematisieren, sie sollen Informationen vermitteln und zu sicherheitsgerechten Verhalten sensibilisieren. Die Mitarbeitenden sollen in die Lage versetzt werden, Gefahren zu erkennen und ihnen zu begegnen. Auch sollten langjährige Mitarbeitende regelmäßig unterwiesen werden. Das ist oft ein Diskussionspunkt in den Betrieben. Ja, da sagen die Mitarbeitenden, ich arbeite schon 30 Jahre hier an dem Arbeitsplatz, warum muss ich denn jedes Jahr unterwiesen werden? Sie müssen unterwiesen werden, weil es menschlich ist, dass wir uns an Gefahren gewöhnen. Die Sensibilisierung für eine Gefahr, die nimmt mit der Zeit ab. Ja, wenn ich eine Gefahr habe, die mich täglich umgibt, dann verliere ich den Respekt dafür. Und deswegen ist es ganz wichtig, über die Unterweisung regelmäßig das Bewusstsein zu schärfen und einer nachlässigenden Routine vorzubeugen.
Wer führt denn Unterweisungen durch?
Grundsätzlich jede Führungskraft führt die Unterweisung für die ihm oder ihr unterstellten Mitarbeitenden durch. Das heißt, die Weisungsbefugnis, die ich als Vorgesetzter habe, die geht Hand in Hand mit einer Fürsorgepflicht. Ja, sobald ich jemandem was zu sagen habe, habe ich auch die Verantwortung für ihn, dass dem oder derjenigen nichts auf der Arbeit passiert, sprich, dass die Mitarbeitenden sich sicherheitsgerecht verhalten. Deswegen muss jeder oder jede Vorgesetzte die Unterweisung durchführen und der oder diejenige ist dafür verantwortlich. Genauso verantwortlich sind die auch dafür, die Vorgesetzten, dass das Unterwiesen auch verstanden wurde. Das muss ich von meinen Mitarbeitenden einfordern, ich muss nachfragen und anschließend überzeuge ich mich im täglichen Betrieb davon, dass auch so gearbeitet wird, sprich so sicherheitsgerecht gearbeitet wird, wie ich das angewiesen habe. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es gibt PSA, die vor tödlichen Gefahren oder bleibenden Gesundheitsschäden schützt. Diese PSA, die muss einmal theoretisch unterwiesen werden, aber auch praktisch durch Übungen. PSA gegen Absturz zum Beispiel, die muss ich mit Übungen unterweisen und ich muss mir auch anschauen von jedem Mitarbeitenden, dass er oder sie die PSA richtig anlegen können. Das kann ich nur in einer praktischen Übung machen. Und für solche praktischen Übungen sind die Vorgesetzten eventuell nicht dazu in der Lage, weil sie das selber nie machen. Für solche Fälle würde sich die Führungskraft Experten hinzuziehen, die über das notwendige Wissen und die notwendige praktische Übung verfügen, um solche PSA praxisgerecht rüberbringen zu können.
Sie haben eben schon persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz erwähnt. Können Sie mir noch weitere Beispiele für solche Schutzausrüstung nennen, die gegen tödliche oder bleibende Gesundheitsschäden schützt? Und können Sie mir außerdem sagen, wer solche praktischen Unterweisungen durchführen kann?
Also PSA gegen Absturz ist natürlich die PSA, die allen dann sofort ins Gedächtnis kommt. Aber es gehört auch der Atemschutz dazu, es gehört die Schutzkleidung dazu und auch der Gehörschutz. Auch der schützt vor bleibenden Gesundheitsschäden und auch der muss mit einer Übung vermittelt werden. Diejenigen, die diese praktischen Unterweisungen durchführen, die müssen über theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten verfügen, um die Inhalte entsprechend vermitteln zu können. Sie müssen geistig und charakterlich geeignet sein. Sie müssen die Gefährdungen und die Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden richtig einschätzen können. Sie müssen verantwortungsbewusst und auch durchsetzungsstark sein. Da die Übungen selber durchgeführt werden müssen von den Unterweisenden, müssen die auch körperlich dazu geeignet sein. Und ferner müssen sie als Ersthelferin bzw. als Ersthelfer ausgebildet sein.
Welche Qualifikation brauchen denn Personen, die in Anführungszeichen normale Unterweisungen durchführen, also solche ohne vorgeschriebenen Praxisteil?
Verantwortlich dafür, hatten wir gesagt, ist die jeweilige Führungskraft. Welche Eignungen braucht eine Führungskraft? Das ist auch eine Frage. Sie muss fachlich und charakterlich für die Führung geeignet sein. Und wenn ich jemanden habe, der fachlich und charakterlich für die Führung geeignet ist, dann sollte der oder diejenige auch dafür grundsätzlich geeignet sein, Unterweisungen durchzuführen. Aber ich muss der oder demjenigen Fähigkeiten vermitteln, wie er Unterweisungen durchführen kann. Das heißt, die Führungskraft muss selber auch unterwiesen werden. Das wird häufig vergessen. Im Unternehmen müssen alle unterwiesen werden, außer dem obersten oder der obersten Chefin. Die Führungskraft wird im Rahmen dieser Unterweisung unterwiesen, wie sie unterweisen kann, welche Pflichten sie im Arbeitsschutz ganz allgemein den Mitarbeitenden gegenüber hat. Und persönliche und fachliche Fortbildung muss sie auch noch erfahren, damit sie die Unterweisungen in verständlicher Art und Weise und auch, ja, wie soll ich sagen, fachlich fundiert durchführen kann.
Das heißt im Grunde, jeder im Betrieb hat mit Unterweisungen zu tun. Welche Inhalte gehören denn grundsätzlich in eine Unterweisung?
Grundsätzlich kann man bei der Unterweisung in zwei Themen unterscheiden, in die allgemeine Unterweisung und die arbeitsplatzspezifische Unterweisung. Dann gibt es auch noch die anlassbezogene Unterweisung, aber Grundlage für alle Unterweisungen, für die Inhalte der Unterweisungen, ist die Gefährdungsbeurteilung. In der Gefährdungsbeurteilung arbeiten die Führungskräfte systematisch Gefährdungen auf bzw. analysieren die Gefährdungen in ihrem Bereich und leiten Schutzmaßnahmen ab. Und diese Schutzmaßnahmen, die wandern dann in die Unterweisung. Beziehungsweise, ich setze die natürlich gemäß der Maßnahmenhierarchie um. Technische haben Vorrang vor organisatorischen, vor personenbezogenen Maßnahmen. Aber alle Tätigkeiten oder Handlungsschritte, die vom Willen und der Arbeit und dem Verhalten der Mitarbeitenden abhängen, die müssen in die Unterweisung rein. Ja, da unterweise ich sicherheitsgerechtes Verhalten. Ich unterweise, wie sich die Mitarbeitenden im Umfeld von Gefährdungen verhalten sollen, damit denen nichts passiert. Allgemeine Unterweisung, hatte ich gesagt, dazu gehören beispielsweise das Verhalten bei Unfällen, das Verhalten im Brandfall, Lärm, Hautschutz, Ordnung und Sauberkeit, das sind alles Themen, die alle Mitarbeitenden betreffen. Die packe ich in die allgemeine Unterweisung rein und darüber unterweise ich im Endeffekt alle. Dann schaue ich mir nochmal das individuelle Risiko oder die individuellen Gefahren der Mitarbeitenden an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz an. Und diese Inhalte, die wandern dann in die arbeitsplatzbezogene Unterweisung. Dazu gehören Themen wie zum Beispiel die korrekte Bedienung von Schutzausrüstungen, Schutzeinrichtungen, die Benutzung von PSA, die Lage von Haupt- und Notschaltern, Verhalten bei Störungen an den Anlagen, Verhalten bei Notfällen an den Anlagen. Das alles wären Inhalte von der arbeitsplatzspezifischen Unterweisung. Und dann unterscheiden wir noch die anlassbezogene Unterweisung. Das wären zum Beispiel neue Maschinen, Arbeitsplatzwechsel von Mitarbeitenden, neue Arbeitsverfahren, sicherheitswidriges Verhalten, was ich beobachte bei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle, die fast passiert sind. Daraus leite ich natürlich auch Maßnahmen ab und diese Inhalte beziehe ich dann in meine anlassbezogene Unterweisung rein.
Wir wissen jetzt also schon, wer unterwiesen werden muss und zu welchen Themen. Doch wann muss eine Unterweisung durchgeführt werden? Also anlassbezogen, hatten Sie eben schon gesagt. Was sind noch weitere Gründe für Unterweisungen und wie oft müssen Unterweisungen wiederholt werden?
Ja, wann muss eine Unterweisung durchgeführt werden? Grundsätzlich vor Aufnahme einer neuen Tätigkeit. Das heißt, wenn ich erstmalig an einer Maschine, an einem Arbeitsplatz irgendwo arbeite, dann muss ich vorher, bevor ich die Tätigkeit aufnehme, muss ich von meiner Führungskraft unterwiesen werden. Das ist die Erstunterweisung. Und diese Unterweisung, die wiederhole ich dann mindestens einmal jährlich, grundsätzlich. Grundsätzlich, weil es gibt bestimmte Personengruppen, die müssen öfters unterwiesen werden, wie zum Beispiel Jugendliche. Laut Jugendarbeitsschutzgesetz müssen diese mindestens halbjährlich unterwiesen werden. Ich kann auch Arbeitsplätze haben, die besondere Gefährdungen beinhalten. Da muss ich auch öfter unterweisen, sprich öfter sensibilisieren. Oder ich habe Tätigkeiten, die sehr selten vorkommen. Da reicht es nicht einmalig zu unterweisen und dann nach 7, 8 Monaten kommt es dann tatsächlich zu der Tätigkeit. Das muss ich dann anlassbezogen vor der jeweiligen Tätigkeit machen, wenn diese sehr selten vorkommt. Anlassbezogen muss ich zum Beispiel auch unterweisen, wenn wir neue Gefährdungen haben, wie auch der Coronavirus. Kannten wir alle noch nicht, es wurden Maßnahmen abgeleitet und bei so etwas muss ich natürlich auch direkt anlassbezogen dann unterweisen. Also grundsätzlich gilt mindestens einmal jährlich und vor Aufnahme der Tätigkeit.
Können Sie denn ganz kurz umreißen, wie die Planung einer konkreten Unterweisung aussehen kann?
Kurz umreißen, okay. Als erstes muss ich Themen und Inhalte festlegen. Wie schon gesagt, resultieren die hauptsächlich aus der Gefährdungsbeurteilung. Ich muss Ziele festlegen. Was möchte ich erreichen mit meiner Unterweisung? Möchte ich neues Wissen vermitteln? Möchte ich Wissen auffrischen? Möchte ich das Verhalten der Beschäftigten ändern? Möchte ich sensibilisieren? Wie auch immer. Die Ziele muss ich festlegen. Und ich muss dann überlegen, ob ich damit eventuell überfordert bin. Kann ich das selber oder brauche ich fachliche Unterstützung? Zum Beispiel durch die Sicherheitsfachkraft oder zu Experten zum Thema Gefahrstoffe beispielsweise, wo ich mich nicht so gut auskenne. Also das muss ich mir vorher klar machen. Dann kann ich das nicht alleine machen, sondern ich hole mir noch jemanden dazu, der mich unterstützt. Weiterer wichtiger Punkt wären sprachliche Barrieren.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn jemand zum Beispiel nicht des Deutschen mächtig ist, hole ich mir dann einen Übersetzer oder eine Übersetzerin dazu?
Ja, also grundsätzlich gilt, ich muss meine Unterweisung so aufbauen, dass ich meine Mitarbeitenden erreiche. Ich muss also mit verständlicher Sprache und Form auftreten. Und das richtet sich nach meinen Mitarbeitern im Endeffekt. Und dabei muss ich auch berücksichtigen, dass vielleicht der oder die andere nicht meine Sprache als Muttersprache hat und mir gerade bei so speziellen Themen, wenn wir über Gefährdungen reden, wie wir über Verhalten an Maschinen sprechen, wo vielleicht auch Fachbegriffe dann verwendet werden, dass die Mitarbeitenden mich nicht verstehen. Und dann reicht es vielleicht, da muss ich nicht den externen Übersetzer da reinholen, dann reicht es vielleicht, dass ich mir aus der Mannschaft jemanden ausgucke, der meine Sprache und die des Kollegen spricht und dann für mich übersetzen kann. Das kann auch möglich sein. Aber grundsätzlich, darüber muss ich mir im Vorhinein Gedanken machen, verstehen mich alle oder nicht. Ja, und weiter zur Planung. Was muss ich mir noch überlegen? Ich muss die Dauer der Unterweisung muss ich festlegen. Darüber muss ich mir vorher Gedanken machen. Ich muss die Tageszeit, den Ort festlegen. Ich muss die Teilnehmenden muss ich rechtzeitig einladen. Ich muss die Methode wählen. Möchte ich ein Gruppengespräch? Möchte ich einen Workshop? Brauche ich praktische Übungen? Oder möchte ich die ganze Unterweisung als klassischen Vortrag führen? Ich muss entsprechend dann die Medien auswählen. Präsentationsfolien, vielleicht kleine Filme, Arbeitsmittel als Beispiele, Anschauungsmaterial, was nehme ich alles mit in die Unterweisung rein? Und je anschaulicher ich diese Unterweisung gestalte, desto eher wird der Inhalt auch anschließend in den Köpfen der Unterwiesenen hängen bleiben.
Haben Sie in einem Betrieb denn mal besonders originelle Medien oder Vermittlungsmethoden kennengelernt?
Ja, da fällt mir jetzt spontan ein Betrieb ein, der hat Plakate gedruckt, sehr, sehr große Plakate, die hingen in dem Betrieb, auf dem Werksgelände, überall hingen die und auf den Plakaten hat man Kinder von Mitarbeitenden gesehen. Also direkt aus dem Betrieb hat man Mitarbeitende gefragt, dürfen wir von euren Kindern ein Foto machen und das aufhängen. Und unter dem Foto, also auf dem Plakat, da stand dann ein Spruch wie zum Beispiel, komm gesund nach Hause, Papa, oder komm gesund nach Hause, Mama, stoß dir nicht den Kopf, Papa, irgendwie sowas. Und das fand ich sehr anschaulich, weil das direkt eine Betroffenheit dann auch im Betrieb zur Folge hat, weil ich kenne den Kollegen, ich kenne das Kind. Ich mache mir nochmal ganz bewusst, dass es Menschen gibt, denen es wichtig ist, dass ich hier gesund wieder rausgehe und gesund nach Hause komme. Also das finde ich ist sehr nachhaltig. Ein anderes Beispiel, ein Unternehmen hat das Thema Ordnung und Sauberkeit aufgegriffen, wollte dazu unterweisen und hat das ganze Thema bewusst gemacht, indem es einen Popcornwagen aufgestellt hat, wie man die früher aus dem Kino kennt, wo so ein kleiner Kessel drin ist, da kommt Mais rein, wird erwärmt und dann ploppt das Popcorn da raus. Und die haben kostenfrei das Popcorn verteilt und gleichzeitig haben sie koffeinhaltige Getränkedosen verteilt und da stand drauf Ideenanreger. Und Ideenanreger vor dem Hintergrund Ordnung und Sauberkeit. Man sollte mal überlegen, was brauche ich überhaupt, was brauche ich nicht, was liegt da nur rum, wo kann ich die Sachen anordnen. Also das war gemeint mit Ideenanreger. Und so bringe ich ein Thema natürlich ganz, ganz optimal in die Belegschaft rein, weil darüber reden die in den Pausen, das erzählen die zu Hause. Dadurch rege ich wirklich dann die Gedanken an und ich fordere Ideen daraus, weil einfach alle darüber sprechen.
Sie haben eben erwähnt, dass die Führungskraft sich davon überzeugen muss, dass die Unterweisungsinhalte verstanden wurden. Was bedeutet das denn?
Also das ist eine Pflicht, die zu den Grundpflichten der Führungskräfte gehört. Es reicht nicht einfach nur, das vorzutragen und dann bin ich fertig. Nein, dann kommt der zweite Teil für mich als Führungskraft. Ich muss mich davon überzeugen, dass das angekommen ist bei meinen Mitarbeitenden und auch verstanden wurde. Das heißt, ich kann während der Unterweisung kann ich schon immer Nachfragen stellen und darüber abklopfen, ob es ankommt, ja, ob keiner einschläft. Die schlafen dann auch weniger ein, wenn ich mal Nachfragen stelle. Und ich merke, ob es verstanden wurde. Also das einmal bei der Unterweisung selber. Und im Nachgang, auch ganz wichtig, ich laufe durch meine Abteilung mit offenen Augen. Ja, ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, ich spreche mit den Leuten, ich gucke, wird so gearbeitet, wie ich das gerne hätte. Und wenn nicht so gearbeitet wird, dann frage ich nach, warum macht ihr das denn jetzt anders? Ich habe es euch doch so und so gesagt. Und so komme ich wieder ins Gespräch und ich komme meiner Kontrollpflicht nach. Das muss man jetzt nicht dokumentieren. Das ist auch oftmals dann die Frage, was muss ich denn noch alles aufschreiben? Muss ich jetzt hier täglich kontrollieren, wie oft ich durch den Betrieb gegangen bin? Also das definitiv nicht. Das merken die Leute, ob ich da rumgehe. Und die merken auch, ob mir das als Führungskraft wichtig ist, ob mir was an deren Gesundheit liegt. Und wenn ich die anspreche, hör mal, du hast deinen Gehörschutz vergessen oder die Schutzbrille beim Flexen, setz die doch auf. Ja, das ist eine Wertschätzung auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Also das gehört einfach zusammen. Die Unterweisung, die Themen vermitteln und anschließend auch zu gucken, wird so gearbeitet und wenn nicht, warum nicht. Und vielleicht da auch noch ein Hinweis, was man oft sieht im Nachgang zu der Unterweisung, die muss ja dokumentiert werden, schriftlich dokumentiert. Führe ich die auf, die unterwiesen wurden und lasse mir das gegenzeichnen, indem die unterschreiben. Das gehört immer dazu, die Dokumentationspflicht. Oftmals sieht man dann auch unter dem Papier, wo unterschrieben wird, da steht der Satz drunter, ich bestätige, dass ich bei der Unterweisung teilgenommen habe und dass ich das Unterwiesene verstanden habe. Den Satz kann man sich sparen. Ich kann selber nicht beurteilen, ob ich das verstanden habe. Das kann nur der Vorgesetzte, die Führungskraft, indem man nachfragt und guckt, wie ich im Anschluss arbeite. Also den Satz, den kann man weglassen, der ist nicht bindend.
Können wir denn ein konkretes Beispiel aus der Praxis für eine Unterweisung mal durchspielen? Nehmen wir zum Beispiel Gehörschutz. Welche Inhalte sollte oder kann eine solche Unterweisung haben und welche Medien würden Sie denn nutzen?
Ja, das Thema Gehörschutz ist ein sehr gutes Thema, weil wir da ein sehr hohes Aufkommen an Berufskrankheiten haben und weil das dann doch relativ fahrlässig in vielen Unternehmen, definitiv nicht in allen, aber doch oft gehandhabt wird und auch von den Mitarbeitenden, weil das merke ich halt nicht sofort, sondern ich merke es erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten, dass was mit meinem Gehör ist und dann ist es irreversibel. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da geht schon los, wie wird der Gehörschutz getragen? Ja, wird er getragen, ist einmal die Frage, überhaupt getragen und wenn ja, wie? Gehörschutzstöpsel sieht man ganz häufig, die stecken nur ganz leicht im Ohr drin. Ja, es macht sich keiner die Mühe, den richtig zu benutzen. Warum nicht? Aus zwei Gründen. Einmal, hat er vielleicht nicht verstanden, worum es geht. Und zum Zweiten, vielleicht hat es ihm keiner gezeigt. Also beim Thema Gehörschutz würde ich damit anfangen, einmal die Theorie zu erläutern, den Hintergrund, Gesundheitsschäden, Ohr, wie ist das Ohr aufgebaut? Da könnte ich mir so einen Schnitt durchs menschliche Ohr an die Wand hängen als Plakat. Und da erkläre ich einfach mal, was passiert in meinem Ohr, in meinem Gehörgang, in der Schnecke. Die Härchen, die da hin und her wackeln. Und wenn jetzt eine Schallwelle kommt, die genügend Energie hat, dann knicken diese Hörhärchen im Endeffekt um. Und wenn die nächste Schallwelle danach kommt, können die sich nicht mehr aufrichten. Außer ich habe Pause dazwischen. Das erläutere ich. Und wenn so ein Härchen umgeknickt ist, dann wird es halt nicht mehr richtig durchblutet und irgendwann stirbt es ab. Und alles, was abgestorben ist, das können wir Menschen schlecht zum Leben erwecken. Also das erläutere ich mal, um die Irreversibilität darzustellen. Weiter könnte ich Medien nutzen. Ich könnte Hörproben vorspielen, die gibt es kostenfrei im Internet. Dadurch hole ich mir die Mitarbeitenden ins Boot. Die fühlen einfach mal, wie sich so eine Schwerhörigkeit anhört. Dass man einfach nicht nur leiser hört, sondern insbesondere im Bereich 5 und 6 Kilohertz, da habe ich meine Hörschwäche. Das heißt, bestimmte Frequenzen, die höre ich leiser als andere und dadurch habe ich eine ganz verzerrte Wahrnehmung. Und wenn man das mal persönlich erfahren hat durch so eine Gehörprobe, dann glaube ich, ist das viel nachhaltiger, als wenn man mir nur sagt, du musst Gehörschutz tragen, weil irgendwann bist du schwerhörig. Also da geht es schon los mit den Methoden, wie ich das vermittle. Und das nächste wäre dann, das Stichwort zur Hälfte guckt der Gehörschutz raus, dass ich mit praktischen Übungen das vormache, auch bei so einem leichten Thema Gehörschutz, dass ich mir das trotzdem zeigen lasse, auch wenn das einfach ist, aber ich muss es mir zeigen lassen. Ich muss mir hinterm Ohr hergreifen, den Gehörgang gerade richten, ich muss den Stöpsel in der Hand zusammenrollen, reinstecken und dann halte ich den 30 Sekunden mindestens im Ohr, damit er sich ausdehnt. Ja, und aufgrund dessen, dass der Gehörgang konisch ist, sich nicht wieder rausschiebt, das zeige ich, das mache ich vor, lasse ich nachmachen. Und in den nächsten Tagen gehe ich in den Betrieb und spreche alle an, die das entsprechend anders machen. Das wäre für mich jetzt eine runde Unterweisung zu dem Thema Gehörschutz. Und ein Punkt vielleicht noch, so grundsätzlich, wenn ich nur referiere, wenn ich nur was erzähle, dann behalten wir die Inhalte lediglich bei ca. 20%. Kann man sich auch selber mal so hinterfragen im Auto, wenn man Nachrichten gehört hat und danach, was bleibt von diesen Nachrichten hängen? Nur das, was mich wirklich interessiert, alles andere ist weg. Also 20%, wenn nur gehört wird. Wenn ich es schaffe, meine Mitarbeitenden zum aktiven Mitdenken zu bewegen, dann liegt die Behaltenswahrscheinlichkeit bei 80%. Und wenn ich über Selbsttun, sprich PSA gegen Absturz durch diese praktischen Übungen oder ich bringe Muster mit, die ich rumgehen kann zu bestimmten Themen. Das heißt, wenn ich was selber in die Hand nehmen kann, wenn ich aktiv mitdenke, dann sind wir gar bei 90% Verhaltenswahrscheinlichkeit. Also ganz wichtig, dass ich mir vorher Gedanken mache, wie baue ich so eine Unterweisung auf, welche Methoden benutze ich, um maximalen Erfolg erzielen zu können.
Vielen Dank für dieses anschauliche und praktische Beispiel. Gibt es denn absolute No-Gos bei Unterweisungen? Sprich, was sollten Unterweisende vermeiden und auf gar keinen Fall tun?
Also ich sollte grundsätzlich niemanden, keinen Einzelnen, genau wie keine Gruppe, abkanzeln oder zurechtweisen. Das wäre ein absolutes No-Go und ich werde nicht persönlich. Das geht gar nicht. Unbequeme Einwände, die darf ich nicht abwürgen, auch wenn es unbequem ist. Ich muss eine Lösung finden, das ist mein Job als Führungskraft. Ich kann vielleicht gemeinsam mit anderen diskutieren, wir können gemeinsam zu einer Lösung finden, aber ganz wichtig, Einwände nicht abwenden. Ich sollte kurze themenbezogene Unterweisungen machen. Das wäre auch noch so ein No-Go, ich sag mal so diese jährliche große Keule schwingen und alle Themen in einer Unterweisung abhandeln. Die Unterweisung dauert eine Stunde, zwei Stunden, das ist auch ein No-Go. Solange kann niemand, egal wie motiviert er ist, zuhören. Da macht es viel mehr Sinn, diese Unterweisung in kleine Häppchen aufzuteilen, in themenbezogen, in ein, zwei Themen zum Beispiel unterweise ich monatlich 15, 20 Minuten. Das ist allemal besser als diese große, einmal jährliche Unterweisung.
Da kommen jetzt digitale Unterweisungen in den Sinn. Da könnte es ja einfacher erscheinen, wir machen die digitale Unterweisung, dann kann jeder, wenn er Zeit hat, seinen Teil machen in Häppchen Und kann es sich selber einteilen? Wie sieht es denn mit digitalen Unterweisungen aus? Welche Vorteile und Nachteile haben die?
Also digitale Unterweisungen verbreiten sich und haben definitiv Vorteile. Vorteile insbesondere, dass ich wenig Ausfall in meiner Produktion habe. Wenn ich die Unterweisung, die klassische mache, dann hole ich alle in einen Raum zusammen. Die Abteilung, die steht in dem Moment. Ich mache das vom Anfang bis zum Ende durch und dann geht's weiter. Wenn ich das digital mache, dann kann der Mitarbeitende, wenn er gerade Zeit hat, geht an Terminal, macht die Unterweisung, ja, 5 Minuten, 10, 15 Minuten, dann arbeitet er weiter. Und wenn er wieder Zeit hat, dann kann er die fortsetzen. Das ist schon mal wirtschaftlich gesehen, ist das ein Vorteil. Ich kann Methoden einsetzen, ich kann das ja schön aufbauen mit Filmchen. Ich kann eine aktive Beteiligung einfordern, indem online digital was gemacht werden muss von den Mitarbeitenden. Ich kann das ja wie so ein kleines Spiel zum Beispiel aufbauen. Dadurch habe ich auch wieder eine höhere Verhaltenswahrscheinlichkeit. Also es gibt schon Vorteile, die für die digitale Unterweisung sprechen. Was ich aber definitiv nicht habe, ist die direkte Rückmeldung von meinen Mitarbeitenden. Ich gucke denen nicht in die Augen, ich kann mit denen nicht ins Gespräch kommen, ich kann mich auch selber nicht weiterentwickeln, weil ich kriege ja dann auch Rückmeldungen, woraus ich dann fürs nächste Mal Rückschlüsse ziehe, sodass meine Unterweisung von Mal zu Mal besser wird. Also dieser Austausch, der findet nicht statt. Ich sehe auch nicht, wo Verständnisprobleme sind. Kann ich auch nicht drauf eingehen. Aktuelle Vorkommnisse lassen sich auch schwer über digitale Medien abbilden, weil die Vorbereitungszeit, die Änderungszeit, die ist einfach größer. Anlassbezogen, aktuelle Vorkommnisse, das kann ich von jetzt auf gleich machen, wenn es sein muss. Also das ist auch schwierig, das über digitale Formen umzusetzen.
Okay, und wie sieht es denn aus, wenn jetzt eine Person ausschließlich im Homeoffice tätig ist oder als während des Lockdowns in der Corona-Pandemie zum Beispiel strenge Kontaktverbote herrschen? Ist in solchen Situationen die Unterweisung in Präsenz verzichtbar?
Also da würde ich jetzt unterscheiden. Digitale Unterweisungen würde ich da immer noch nicht als erste Wahl nehmen. Aber in so einer Situation kann eine Online-Unterweisung, eine Live-Unterweisung online durch die Führungskraft zielführender und besser sein als die Präsenzunterweisung. Weil vor dem Hintergrund Corona-Pandemie, da setze ich meine Mitarbeitenden natürlich im hohen gesundheitlichen Risiko aus, wenn die zusammenkommen. Einmal für ihre persönliche Gesundheit, aber auch fürs Unternehmen, wenn auf einmal eine ganze Abteilung stillsteht oder eine ganze Schicht ausfällt, weil wir uns in der Pandemiesituation getroffen haben und wir hatten einen oder eine Infizierte unter uns. Also da muss ich als Führungskraft im Endeffekt auch eine Abwägung machen, Gefährdungsbeurteilung, gehe ich das Risiko ein, dass ich so zusammenkomme? Oder kann ich die Inhalte genauso gut online oder vergleichbar gut online unterweisen? Online über Video habe ich die Möglichkeit, meinen Mitarbeitenden in die Augen zu schauen. Ich sehe auch, was kommt an, was kommt gut an, was kommt schlecht an. Und ich habe direkt die Möglichkeit, mit denen in Kontakt, in Kommunikation zu treten. Die Mitarbeitenden können direkt nachfragen und ich kann direkt darauf antworten. Das ist ein großer Vorteil, wenn man es nicht digital in der Form, wie wir es vorhin gemeint haben, über ein Programm digital macht. So machen wir es auch digital, aber über Video und können dann direkt mit denen in Kontakt kommen. Also das kann nach meiner Einschätzung tatsächlich in so einer Corona-Pandemiesituation allgemein, kann das die bessere Wahl sein. Wobei, wir haben vorhin über praktische Übungen gesprochen und wann die notwendig sind, nämlich bei PSA gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden. Das kann ich natürlich nicht über Video machen. Das muss ich face-to-face machen. Die Übungen, die muss ich vorführen, die lasse ich mir nachmachen. Das kann man, glaube ich, auch wenn es über Video ist, kann man aber nur schwer umsetzen. Wenn ich zum Beispiel bei PSA gegen Absturz, muss ich beurteilen können, ist die jetzt fest genug gezurrt worden oder nicht. Das kann ich über Video zeigen, das könnt ihr über Video nachmachen, aber an dem Punkt wird es dann zum Beispiel auch scheitern.
Wir hatten es vorhin von den No-Gos. Hätten Sie denn zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein paar Tipps, die Sie Betrieben in Sachen Unterweisung an die Hand geben möchten?
Ja, das ist zum einen schwierig, weil es gibt kein Muster für eine allgemeine Unterweisung oder für eine Unterweisung für alle Fälle. Also grundsätzlich sollte man die Mitarbeitenden mit einbeziehen und zwar im Vorfeld schon, nämlich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, wo ich mir systematisch die Gefährdungen analysiere, die ich in der Abteilung habe und dann muss ich ja Schutzmaßnahmen ableiten nach der Maßnahmenhierarchie und dabei sollte ich schon die Mitarbeitenden mit einbeziehen. bei der Lösungsfindung im Endeffekt. Ich frage die, ich gebe denen eine Wertschätzung, ich frage sie um ihre Meinung und die können sich aktiv einbinden und dann finden wir gemeinsam eine Schutzmaßnahme. Und was wir vorhin schon mal gesagt hatten, die Inhalte der Unterweisung resultieren aus der Gefährdungsbeurteilung und darüber unterweise ich die dann ja später, sodass die im Endeffekt bei der Unterweisung selber mitgearbeitet haben, weil die vorher bei der Lösungsfindung mitgearbeitet haben. Und das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Wertschätzung einmal der Mitarbeitenden, ich frage die, ich beziehe die in die Lösungsfindung mit ein und dann unterweise ich zu den Themen. Damit habe ich im Endeffekt schon die halbe Miete, was die Kontrollpflicht angeht. Dann wird nämlich höchstwahrscheinlich so gearbeitet, wie ich denen das angewiesen habe. Weiter Methoden. Ich könnte kleine Audio- und Videosequenzen einspielen. Das wäre noch ein Punkt, wo ich die ganze Unterweisung auflockern kann. Sicherheitskritische Gegebenheiten in den eigenen Abteilungen, die ich da habe. Da kann ich Fotos von machen, das kann ich denen zeigen, sodass ich die dann auch nochmal abhole, dass ich ihnen zeige, ich rede jetzt nicht über irgendwas Theoretisches, sondern die Gefährdung haben wir bei uns oder bei euch in der Abteilung. Ich muss meine Mitarbeitenden ausreden lassen. Ich sollte nicht immer nur selbst reden, sondern aktiv zuhören und auf Äußerungen der Mitarbeiter stets eingehen. Und ganz, ganz wichtig, zu guter Letzt, die Führungskraft ist natürlich Vorbild. Und so wie ich mich als Führungskraft in meiner Abteilung verhalte, so verhalten sich meine Mitarbeitenden auch. Das heißt, das, was ich von denen fordere, das sollte ich auch vorleben. Stichwort Gehörschutz, Stichwort Arbeitsschutzschuhe. Wenn ich durch den Bereich gehe oder auch der oberste Chef oder der Vertrieb mit Kunden, wenn die durch den Bereich gehen, dann sollten die sich natürlich so verhalten, wie wir das von den Mitarbeitenden auch verlangen. Wenn das ein Lernbereich ist, dann sollten und müssen alle Gehörschutz tragen. Wenn ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Arbeitsschutzschuhe getragen werden müssen, dann müssen das auch alle, die durch den Betrieb gehen, auch durch dieses gute Vorbild sein, aktiviere ich natürlich die Mitarbeiter, bringe die zu sicherheitsgerechten Verhalten.
Okay, also es gibt einiges zu beachten, was Unterweisungen angeht, vor allem damit Unterweisungen am Ende eben auch wirken. Wie unterstützt denn die BGHM ihre Mitgliedsbetriebe bei Unterweisungen?
Da sind unsere Aufsichtspersonen zu nennen, die in den Mitgliedsbetrieben vor Ort unterwegs sind, die diese regelmäßig besuchen. Die können sie ansprechen und nach Unterstützungsmöglichkeiten zum Thema Unterweisungen ansprechen. Die BGHM, die hat diverse Qualifizierungsangebote, einmal Präsenzseminare in unseren Bildungsstätten, aber auch sehr viele Online-Kurse zu bestimmten Themen, auch zum allgemeinen Thema Unterweisung. Da qualifizieren wir auch. Seminare bei uns kann man sich auch über unsere Internetseite bgrm.de kann man sich die anschauen und auch buchen. Wir haben weiter auf der Seite Unterweisungshilfen, wir haben Checklisten, Unterweisungsplakate und, also Flyer, da haben wir ganz, ganz viel. Da würde ich einfach sagen, schauen Sie sich unsere Internetseite bghm.de an. Sie werden da bestimmt den einen oder anderen guten Hinweis finden, wie Sie Unterweisungen noch wirksamer gestalten können.
Wir werden hier auch noch verlinken, sodass Sie all diese Angebote finden. Es klingt ja nach einer Menge Unterstützung auf verschiedenen Ebenen, also digital, vor Ort, als auch persönlich im Gespräch. Wer also beim Thema Unterweisung unsicher ist, sollte nicht zögern und auf jeden Fall Unterstützung in Anspruch nehmen. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch, Herr Welz.
Sehr gerne.